Du hast ein lautes brummendes Geräusch gemacht und dann warst du weg.
Ich habe gar nicht gebrummt.
Ja, das
Das
war
war
so
irgendwo
ein
in der Leitung.
Störgeräusch,
du
genau.
hast uns angebrummt.
To seek out new ways, fulfill all our days. Second star and straight on to dawn.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek. Herzlich willkommen bei Trek Talk. Leben mit Star Trek. Mit Frank.
Und Sandra.
Und unserer heutigen Gästin Bettina Wursche. Hallo.
Hallo, ich freue mich, heute bei euch zu sein.
Ja, wir uns auch.
Ja, du bist ja sehr vielseitig unterwegs und auch schon in verschiedenen Podcasts gewesen. Du bist ja nicht nur Journalistin, Meeresbiologin. Wo bist du denn noch so? Wo kann man denn noch mehr von dir hören?
Ich bin Meeresbiologin und Wissenschaftsjournalistin, das war es eigentlich schon.
Ist ja schon einiges.
Das finde ich. Ist an sich schon beeindruckend.
Danke.
Und du hast da auch schon mal die ein oder andere Star Trek-Folge gesehen.
Ja, das ist tatsächlich schon mal vorgekommen.
Fangen wir einfach mal mit unserer Frage an, die wir immer am Anfang jeden unserer Gäste stellen. Welches Gefühl würdest du am ehesten mit Star Trek verbinden?
Das ist bei mir eigentlich ein Feuerwerk von Gefühlen und in erster Linie ein Wohlfühlgefühl. Ich habe mich da eigentlich als Kind schon mit wohlgefühlt. Da fand ich das noch sehr explorativ und sehr aufregend. Mittlerweile finde ich es etwas weniger aufregend, weil irgendwie kennt man ja den Plot schon so ein bisschen. Aber ich fühle mich immer wieder wohl, weil ich die Charaktere oft gerne habe. Und die Angelegenheiten, in denen sie unterwegs sind, die finde ich total spannend. Also es ist bei mir manchmal so ein bisschen, als ob ich irgendwie bei Freunden zu Besuch bin und wir zusammen was Nettes unternehmen.
Das stimmt, das haben es schon viele gesagt. Das Gefühl habe ich auch immer. Und wenn man so eine Serie durch hat, ist so, als wenn man Freunde verlässt und man möchte wieder von vorne anfangen, weil die sonst weg sind.
Ja, genau. Geht mir mit Büchern auch so.
Ja, was ich auch mal phänomenal finde, wenn man dann manchmal so einen kleinen Deep Dive nochmal macht, dann will man direkt immer die ganze Serie rewatchen. Aber das geht halt nicht immer. Du hast ja nicht dauernd Zeit, mal eben Deep Space Nine oder mal eben Voyager zu gucken.
Ja.
Deswegen, das habe ich relativ häufig letzter Zeit, dass ich dann eigentlich alle gleichzeitig nochmal gucken möchte. Aber keine Zeit.
So geht's mir nicht. Ich habe da schon meine Favoriten. Und ich bin jetzt endlich auch dazu gekommen, Strange New Worlds endlich mal zu gucken. Bin so fast am Ende der zweiten Staffel, bin sehr angetan. Und ansonsten ist mein Favorit natürlich das, womit ich dann als junge Erwachsene aufgewachsen bin. Next Generation.
Ja, das ist auf jeden Fall auch meine Herzensserie, weil ich das damit angefangen habe. Das war meine allererste Serie. Ja.
Ja, ich bin ja so alt. Ja.
Nein, du bist nicht alt. Ich bin alt. Ich habe mit TOS angefangen, als es
ich
das
auch.
Erste Mal ausgestrahlt wurde.
Ich auch.
Oh, verdammt.
Ich glaube, da war ich noch nicht mal in der Schule. Ja. Nee, das stimmt nicht. Beim ersten Mal nicht. Nein, das stimmt nicht. Das muss etwas später gewesen sein im Nachmittagsprogramm. Okay,
Nee.
dann bist du vielleicht doch älter als ich.
Ein bisschen, da war ich 7 oder 8, als das erste Mal ausgestrahlt wurde. Und da saß ich festgekrallt im Sitz, wenn Kirk sich im Maschinenraum geprügelt hat. Das war in dem Alter sowas von spannend.
Ja, genau, habe ich auch so in Erinnerung. Das durften wir auch gucken. Das fand ich echt cool von meinen Eltern. Das ist mir so im Nachhinein erst so aufgefallen. Also sogar schon Sesamstraße war damals bei vielen Bildungsbürgern total verpönt, aber wir durften das alles gucken, so amerikanischen Schund. Und dazu zählte dann auch Star Trek.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal so da in Kontakt mitgekommen bist?
Ich muss so 6, 7 gewesen sein. Also wir durften als Kinder nicht sehr viel fernsehen. Das wurde bei uns sehr restriktiv gehandhabt, so eine halbe Stunde am Tag.
Oha.
Und ich denke so mit 6, 7 oder so, da kam Star Trek dazu. Ich durfte
sehr
das auch
früh,
mit
ja.
dem Nachbarsknaben zusammenziehen sehen. Bitte?
Ja.
Das ist schwierig, wenn man eine halbe Stunde gucken darf und die Folge geht fast eine Stunde.
Ja, das war dann wohl die ganz große Ausnahme.
Ja, eine
aber
gute
damit
Ausnahme.
War das dann auch erledigt.
Ja, ich habe TOS zwar nicht in dem Alter gesehen, aber ich habe als Kind schon, kannte ich schon die Figuren Kirk und Spock und die waren immer sehr mystisch für mich, weil ich finde, Kirk hat also William Shatner hat so eine unglaubliche Aura, auch auf Fotos.
Ja.
Der hat ein
Das stimmt.
Charisma, das schreit einem entgegen, da will man wissen, wer das ist. Und auch Spock natürlich, allein die Optik als Kind. Ja, aber bei uns war leider Science Fiction im Haus nicht groß angesagt. Deswegen bin ich dann ganz spät erst in Berührung gekommen, wirklich damit. Ja.
Da habe ich wohl Glück gehabt. Mein Stiefvater war Science-Fiction-Fan und damit wurde das dann auch geguckt.
Ja, sehr gut.
Ja, der hat mich sogar mal mit ins Kino genommen, obwohl ich am nächsten Tag eine Mathearbeit schreiben muss. Und da habe ich tatsächlich den ersten Star Wars-Film gesehen.
Oh.
Und das war bei uns also schon eine ganz große Nummer. Das war eigentlich nicht mal diskussionswürdig, normalerweise abends ins Kino zu gehen, wenn am nächsten Tag eine Klassenarbeit ist. Ja, da habe ich eben wohl doch was zu verdanken. Aber es ist bei mir auch sofort auf fruchtbaren Boden gefallen und ich habe das echt so begierig aufgeschlürft.
Also nicht nur Star Trek, auch Star Wars und alles, was dazu gehört.
Ja, aber Star Trek ist für mich immer etwas Besonderes gewesen, weil es eben irgendwie eher alltäglich war, finde ich. So Star Wars ist ja total abgehoben, während Star Trek, das erzählt ja auch aus dem Leben der Leute und die machen zusammen Witze. Ich denke immer noch so in TOS, also Kirk fand ich natürlich damals toll und Spock auch. Und wie Sandra gerade sagte, die haben eine Aura, die sehen ja auch beide sehr gut aus, also damals. Und ich fand die toll, einfach so, auch als Kind schon. Und die waren aber nahbarer für mich als so Sachen wie Star Wars. So viel Science Fiction gab es damals noch nicht. Ich habe dann irgendwann später mal Star Crash gesehen, glaube ich. Und habe damals mit, ich glaube, 12 Jahren schon sofort gewusst, dass das echt übel, ganz, ganz, ganz schlimmer schonend ist. Ich fand es furchtbar. Von den Schauspielern, von der Story und von allem her.
Aber es spielt doch immerhin Dings mit, wie heißt er noch?
Ja, genau, David Hasselhoff,
Ja, genau.
yes. Aber es waren auch noch andere Promis dabei, das wusste ich aber damals noch nicht. Und
Christopher Plummer und ja.
ja, genau, das war wahrscheinlich der einzig gute Schauspieler da drin. Entschuldigung, ich
Tja.
bin sehr lästerlich.
Aber David Hasselhoff, weil wir durften oft dann Fernsehen gucken, wenn unser Vater Fernsehen geschaut hat. Und der hat so Sachen wie Knight Rider geguckt oder A-Team. Und Knight Rider war ja auch Hasselhoff. Baywatch hat er zwar nicht so geguckt, aber das habe ich ab und zu mal so gesehen, dass er da auch mitgespielt hat. Ja, also Hasselhoff ist mir auf jeden Fall. Und wie gesagt, Bud Spencer und Terence Hill und sowas haben wir dann geguckt. Das war aber auch irgendwie cool.
Aber die
Aber
haben ja keinen Science Fiction gemacht, ne? Das haben sie
nee,
ausgespart.
das leider nicht.
Gott sei Dank.
Naja.
Nur, das hätte was Interessantes werden können.
Tja.
Ich meine, es gibt genügend Western im Weltall.
Oh
Stimmt.
ja.
Ich denke dann nur an Firefly. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich mir das jetzt im Moment nicht mit Bud Spencer und Terence Hill vorstellen kann. Aber warum nicht?
Er hat doch mal der Dicke mit seinem kleinen Außerirdischen oder irgend sowas gemacht, ne?
Ah, das habe ich, glaube ich, kann ich, habe ich keine Erinnerung dran.
Ich
Ja,
auch
stimmt,
nicht.
stimmt,
Ich
da war was.
hab's auch nicht gesehen.
War wohl dann auch nicht so erfolgreich. Er hat das ja dann nicht weiter verfolgt.
Doch, da gibt es zwei Teile.
Echt?
Wenn
Wow.
ich weiß es nicht, ich glaube. Aber bei
Keine
ihm waren
Ahnung.
ja fast alle Filme irgendwie erfolgreich. Jedenfalls hier in Europa. Aber sehr viel gab es da nicht.
Aber da hört man ja schon raus, dass du auch viel andere Science Fiction geguckt hast im Laufe des Lebens dann. Also ich weiß von Sequest, das weiß ich durch die FedCon. Und vermutlich auch Doctor Who, oder?
Überhaupt nicht. Ich habe mal
Nicht.
versucht, eine Folge zu gucken und es hat mich überhaupt nicht angefixt.
Ist ja interessant.
Also ich lese eigentlich noch mehr Science Fiction, als dass ich es gucke, weil ich finde viele wirklich sehr schlecht und in so Serien komme ich oft nicht rein. Vielleicht muss man die als junger Erwachsener irgendwie aus der Kindheit und Jugend mitbekommen haben oder so, ist meine Erklärung dafür, weil alle außer mir finden Doctor Who toll.
Also ich habe auch erst, also Doctor Who kenne ich schon ein bisschen länger als Star Trek, aber ich habe
Ja.
jetzt auch tatsächlich, also Teenager war ich nicht mehr, war schon so Anfang 20.
Ja.
Also von daher weiß ich nicht, aber ich habe auch Schwierigkeiten mit manchen Serien, muss ich sagen. Also ja, zum Beispiel Sequest. Also erstmal habe ich,
Ja. Die war
weiß
aber
ich
auch
gar
wirklich
nicht,
schlecht.
wo ich es gucken könnte und ich habe nicht so richtig Motivation, das nachzuholen, auch wenn alle drüber reden in der Bubble, aber mal gucken, vielleicht eines Tages.
Also ich bin ein ziemlich großer Roy Scheider-Fan und natürlich sowieso Meeresfan bis sonst wohin und hatte das, als ich studierte, Anfang der 90er Jahre geguckt. Und nach wenigen Folgen fand ich Roy Scheider zwar immer noch toll, aber ich fand ihn da einfach verloren in einem ziemlich schlechten Plot. Und auch der
Schade.
restliche Cast hat mich echt nicht gefangen. Also das ist zu schlecht gewesen. Ich
Die
kann es dir auch
erste
nicht
Staffel
empfehlen.
fand ich noch ganz gut, aber dann
Ja.
ging es langsam abwärts. Ja,
Verpasse
ich
ich
habe
offenbar
nicht
nicht
mehr
viel.
weitergeguckt. Nee, 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 tust du nicht. Also drüber sprechen finde ich jetzt eigentlich fast interessanter, als nochmal zu gucken. Ich habe jetzt durch die Interviews Mit Patrick und Sabine, da habe ich jetzt einige Folgen nochmal geguckt und ich finde sie ziemlich schlecht. Ich finde aber das ganz interessant, wie Patrick und Sabine das besprechen und wie ihre Gäste das dann auch in welchen Perspektiven sehen. Und dann finde ich jetzt einige Folgen doch ganz nett, so nochmal zum Angucken.
Ja,
Aber
manchmal
es
hilft
ist
das.
spannend.
Das habe ich manchmal, wenn ich mir auch Star Trek Podcasts, ich höre mir, wenn ich mir Folgenbesprechungen anhöre, fast nur von Star Trek, dann ist manchmal auch die ein oder andere Folge, da ändere ich dann auch meinen Blickwinkel, weil es ist immer cool, wenn man noch mal eine andere Meinung dazu hört. Und
Ja, finde ich auch.
ja, es ist interessant, wie das manche Folgen verändert, ne?
Ich habe das damals auch zum Teil gar nicht so erfasst, wie die ganzen Anspielungen in Sequest. Mir ist erst jetzt mit meinem jetzigen Wissen über Science Fiction und die Entwicklung der Science Fiction, auch mit Karel Čapek und sowas, aufgefallen, dass eben dieses Poster von seinem ersten Bühnenstück im Hintergrund hängt bei Sequest. Also das fand ich ziemlich interessant. Bei Star Trek sind ja auch immer jede Menge Anspielungen auf andere Filme, auf Literatur und so. Und das macht dann schon Spaß, wenn man darüber gesprochen hat und mehr darüber weiß.
Ja, vor allen Dingen, wenn man selber das, also jetzt zum Beispiel bei Lower Decks, da sind ja sehr viele Easter Eggs, da entdecke ich auch einige selbst, aber es gibt immer noch Leute, die haben so ein spezielles Auge dafür. Und das ist dann immer ganz interessant, wenn man dann nochmal die ganzen und dann, aha, dann gucke ich sie mir nochmal an und dann sehe ich es auch. Das ist schon, aber so einer schnellen Serie wie Lower Decks, da musste ich eh mehrmals gucken, um alles zu erfassen, weil das ist ja relativ zügig im Sprechtempo und allem. Was ich aber begrüße, ich mag die Serie sehr sogar. Aber da muss man, da habe ich trotzdem mehrmals jetzt durchgeguckt schon.
Die gehen zwar nur 20 Minuten, aber man hat immer das Gefühl, die haben eine Dreiviertelstunde
Ja,
reingepackt.
es ist sehr schnell. Den Eindruck hatte ich auch.
Ja.
Ich habe jetzt
Noch.
aber nur als Gast gesehen, praktisch als Gast in Strange New Worlds.
Ah.
Ach so, die Serie hast du selbst noch nicht gesehen.
Nee, überhaupt nicht und habe das auch überhaupt nicht vor. Ich habe kurz reingeguckt, aber das geht mir, nee, das geht echt an mir vorbei.
Aber Jack Quaid ist ein toller Bäumler, finde ich. Und auch Thorny
Ja.
Newsome heißt sie, glaube ich, ist auch eine sehr gute. Also ich fand die toll, die Schauspieler, die das in Real dann verkörpert haben bei Strange New Worlds.
Sind
Ja,
ja auch die
schien authentisch zu sein.
Originalsprecher.
Ah,
Ja.
okay, das macht es. Okay.
Wie
Die.
fandest du die Musical-Folge?
Meinst du mich?
Ja,
Ja.
bei Strange New Worlds.
Moment, über welche
Oder
reden wir gerade?
bist du noch nicht angekommen in der Musical-Folge
Wahrscheinlich bin
bei
ich da noch
Strange?
nicht.
Das ist
Ah,
ja, glaube ich,
okay.
die vorletzte oder
Oh
so.
Mist, sorry.
Dann bin ich da wahrscheinlich noch nicht.
Entschuldigung.
Macht doch nichts. Ja, es kostet halt sehr viel Zeit, Fernsehen, und die habe
Ja,
ich
na
nicht. Ich
klar.
bin arbeitsmäßig halt ziemlich ausgebucht, schreibe gerade noch ein Buch nebenher über Climate Fiction und mache viele Vorträge
Über
und
was?
Climate Fiction,
Ach
Klimakrisenkommunikation
so,
über Fantastik.
Oh,
Da ist Star Trek
klingt.
ja auch immer wieder drin,
Ja.
dass die echte Probleme ansprechen und anders kommunizieren und Leute dafür interessieren. Und irgendwie komme ich da nicht so viel zum Fernsehen. Aber Strange New Worlds habe ich mir jetzt doch ziemlich zügig reingepfiffen und vielleicht gucke ich nachher noch eine.
Ist nur zu empfehlen, ja.
Ja, ich habe gerade erst angefangen vor ein paar Monaten nach dem Urlaub. Als ich zurückkam, dachte ich so, ich brauche jetzt unbedingt irgendwas noch wieder. Und ich habe mich lange Zeit gesträubt, Pay-TV zu machen. Ich finde das irgendwie nicht so ganz okay. Ich warte normalerweise, bis die Sachen dann halt im freien TV sind. Aber in diesem Fall habe ich es jetzt dann doch mal gemacht.
Ja,
Wollte
es
das
ist.
zügig durchgucken.
Das passiert ja heutzutage manchmal gar nicht mehr, dass sie im normalen Fernsehen sind, weil die Folgen ja auch so unglaublich unterschiedlich lang sind. Manchmal gehen sie über eine Stunde, manchmal nur 35 Minuten oder so. Und da kommt das normale Fernsehen ja gar nicht mehr mit klar.
Ist das bei Strange New Worlds auch so? Die erschienen mir eigentlich ganz richtig getaktet.
Nicht
Ja,
ganz so
glaube auch.
extrem, aber schon unterschiedliche
Ah
Längen.
ja. Okay, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich hatte immer den Eindruck, die sind so um eine Stunde. Also sie sind etwas länger als eine normale Star Trek-Folge.
Ja, ich
Ja, ein
weiß,
bisschen.
es
Und wenn
ist auch
man da
schon.
jetzt noch Werbeblöcke reinschalten will, dann dürfte das im
Ja.
Free TV tatsächlich problematisch werden. Das stimmt. Ja.
Dann kürzen die das Ganze wieder. Das haben sie ja früher bei TOS auch gemacht. Die waren ja auch immer, die
Ah.
gingen ja auch immer so 50 Minuten oder sowas. Und dann haben sie die ja teilweise auch auf 45 Minuten
Ach
gekürzt,
so.
damit man mehr Werbung machen kann.
Okay. Ja, super.
Aber wahrscheinlich, wie du schon sagst, du bist ja beruflich dann auch viel unterwegs, wenn du Vorträge hältst oder so Expeditionen, zumindest früher, ne, in der
Nee, nee,
Antarktis
nee,
zum
Expedition
Beispiel.
jetzt nicht mehr.
Nicht mehr, aber früher. Da kann ich
Nein,
mir
nein.
vorstellen, dass Lesen dann einfacher ist. Das kann man dann unterwegs auch mal,
Ja, genau.
wenn man eine Strecke bewältigt, dann einschieben.
Genau.
Aber Fernsehen ist dann schwierig, ne?
Ja, genau. Also ich brauche auch einfach jetzt mehr Zeit für die Familie, weil die alle älter werden in der Generation vor uns und da sind immer lange Fahrzeiten dabei. Und da nehme ich eher ein Buch mit und jetzt neuerdings auch mal einen Podcast. Aber da hören wir meistens so Science-Podcasts. Ja.
Ja, da gibt es ja ganz coole,
Ja,
ja.
echt. Ja.
Es hört sich ja immer spannend an mit Expeditionen. Wann hast du die gemacht? Ist das schon länger her?
Das ist schon lange her. Wobei. Also ich war in den 90er Jahren, habe ich studiert und Ende der 90er Jahre habe ich dann angefangen, auf dem Schiff zu arbeiten. Meine größte Expedition war die in die Antarktis. Das war 96, 97, also das ist wirklich schon länger her. Und da hatte ich auf Videokassetten ein paar Folgen Star Trek Next Generation mitgebracht. Und auf Polarstern haben wir in der Wissenschaftlermesse gesessen und Star Trek Next Generation geguckt. Und es war ganz witzig, wir waren so vier Walmädels. Wir haben die ganze Zeit draußen gearbeitet. Also es war echt super heftig, diese Arbeit, weil man einfach schnell durchfriert, wenn man da draußen Wache
Cool.
steht. Aber wir haben den ersten deutschen Walsurvey der Nachkriegsgeschichte gemacht. Und da wir fast die gesamte Zeit Tageslicht hatten, haben wir sehr oft unsere Wachen gehen müssen. Und das war wirklich kraftzehrend. Und dann
Das
war so ein
glaube
bisschen
ich.
Fernsehen zwischendurch echt nett. Und wir waren mit so vier Jungs zusammen. Das waren Physiker, die drei. Und wir haben mit denen total viel zusammen rumgehangen. Das hat sich irgendwie so angeboten. Die waren auch total nett. Ich fand die sehr sympathisch. Und wir haben eben dann auch Teile auf dem Schiff so nach Star Trek benannt. Und das war irgendwie in unserem Sprachgebrauch so derartig drin. Und da denke ich total gerne dran zurück. Dann war ich auf ein paar anderen Fangfahrten. Das waren jetzt nicht so richtige Expeditionen, sondern einfach Schiffsreisen. Naja, es hat schon Expeditionscharakter.
Wie lange warst du da unterwegs bei der längeren?
7 Wochen. Das war echt heftig. 7 Wochen.
Oha, 7 Wochen
Allein,
frieren.
ja, allein 3 Wochen, 3 Tage die Anreise. Weil es ist ja wirklich abenteuerlich, da irgendwie dann die antarktische, Entschuldigung, da in Südamerika eine Pier zu finden, wo die Polarstern dann anlegt. Also wir hatten so einen 24-Stunden-Flug fast über, ich glaube, Rio de Janeiro sind wir hingeflogen. Und dann sind wir von dort aus weiter nach zur Südspitze geflogen, Rio Galeros, glaube ich. Und von dort mussten wir dann noch mit dem Bus weiter. Also das war schon abenteuerlich. Und 7 Wochen war schon heftig.
Schon lange,
Also im Schiff war es schön warm, aber während der Wache bin ich immer komplett durchgefroren. Dann bin ich
das
zum Teil
glaube ich
erst
ja.
am nächsten Tag wieder warm geworden. Ja, das war echt heftig.
Juckt einen das nicht manchmal im Finger, das irgendwie nochmal zu machen?
Selbstverständlich, aber ich weiß gar nicht, ob ich das körperlich noch schaffen würde. Das sagt man so locker, aber es ist auf dem Schiff super anstrengend. Also Polarstern ist jetzt sehr komfortabel, da gibt es sogar Fahrstühle für die ganz faulen Leute.
Oha.
Aber wir hatten unsere Station im Krähennest und das ist 30
Oh.
Meter. Ja, man musste noch 30 Meter weit hochklettern über sehr
Wow.
schmale Leitern und dann immer mit dem schweren Outfit. Das haben wir nachher mit dem Seil hochgezogen und dann eben auch wirklich da stehen und frieren und konzentriert gucken und zuordnen. Wir haben parallel noch Hubschrauberflüge gemacht und haben unsere Sichtungen vom Schiff dann verglichen mit den Flugsichtungen, was unglaublich erfolgreich war. Und man muss die Wale ja nicht nur angucken, sondern du musst rausfinden, was ist das für einer, wo ist der gerade unterwegs. Das musst du alles zu Papier bringen, du musst die ganze Zeit protokollieren. Und da friert einem schon der Finger ein. Ne? Also es ist gar nicht so schwierig, so einfach mit Handschuhen sowas zu machen.
Das glaube ich
Alleine schon,
sofort.
ja, eine Fernglasbedienung mit Handschuhen. Und das
Ja.
ist schon nicht so einfach. Es ist wirklich kraftzehrend.
Es hört sich richtig nach Abenteuer an.
War das auch echt. Und man kriegt natürlich nicht unbedingt viel Schlaf, weil man da eben Tageslichtzeit hat über 20 Stunden hinweg.
Wow.
Das heißt, manchmal waren das dann eben nur 3,5 Stunden. Und das sind auch so Sachen, boy, da bin
Und
ich nicht
plus
so
die
gut drauf.
Kälte und das da, also das hört
Eben.
sich schon echt anstrengend an.
Ja,
Da
also
schafft ihr
fand ich
auch
das
gar nur
auch.
eine gewisse Zeit wahrscheinlich. Irgendwann muss man da doch mal wieder dann pausieren, oder?
Ja, klar, muss man zwischendurch. Wir waren ja manchmal froh über Nebel, weil wir einfach total fertig waren und hochpennen wollten. Und ich habe dann auf Schiffen gearbeitet. Also für normale Leute ist das wahrscheinlich auch eine Expedition. Das ist körperlich super anstrengend in der Fischerei. Also richtig so mit Fischen. Ich habe nicht am Netz gearbeitet. Das durften wir nicht. Das haben natürlich die Berufsseeleute gemacht. Wir haben die Fische geschlachtet, sortiert, analysiert und Fische schlachten, sortieren, analysieren. Da muss man die Fische zum Teil aufschneiden, Mägen rausnehmen, die Otoliten aus dem Ohr rausschneiden.
Die
Das ist
was?
so ein Otolith ist ein Stückchen aus Kalk, was sich im Ohr eines Fisches aufbaut. Und das ist das Gleichgewichtsorgan.
Ach so, es hörte sich so ein bisschen an wie ein Monster, was er irgendwie auch.
Nee, nee, Vitus heißt Stein und Otto heißt Ohr. Also der Ohrstein, der Gehörstein. Und die haben Jahresringe. Und wenn man genau wissen will, wie alt der Fisch ist, dann braucht man den Otolithen. Jedenfalls von den
Oh.
Fischen in unseren Breiten. Und ja, da haben wir lange gearbeitet. Also in der Biskaya war das auch eine super üble Tour. Das war 96 meine erste Reise, die schlimmste meines gesamten Lebens. Biskaya im März, sogar mein Onkel, der Seefahrer und Fischer, sagte, oh ja, das glaube ich, dass das übel war.
Das
Ich habe eine
ist
Woche nur
auch ein
gekotzt.
bisschen, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch stürmisch und
Genau. Nein, nein, Sturm ist das nicht gewesen. Es war nur Windstärke 7. Sturm ist erst ab 8. Bis
ja,
dahin
und
wird
dann ist ja
gefischt.
alles super.
Es
Ja,
ist so krass gewesen. Es ist so krass gewesen.
aber
Also ich,
Respekt,
wie
dass du dann
gesagt.
trotzdem noch weitere, weil das die erste war, dann Respekt, dass du dann trotzdem noch weitere gemacht hast.
Ja, Seefahrt ist geil. Entweder man macht das oder man macht das nicht.
Ja, allerdings.
Währenddessen denkt man wahrscheinlich, das mache ich nie wieder. Und sobald man wieder zu Hause ist, dann, oh, so langsam
Sofort
könnte
wieder
ich mal wieder,
raus.
ne?
Sofort, ich könnte mal wieder. Ja.
Ja.
Ich habe dann auf anderen Schiffen auch noch gearbeitet. Also das war in der Biskaya auf Weider Herwig 3. Und ich habe dann auf kleineren Schiffen wie Heinke gearbeitet. Die ist von der Biologischen Anstalt Helgoland gewesen. Da waren wir in der Nordsee und Irischen See. Da hatten wir jetzt keine solchen Sturmtage. Da waren wir im Sommer unterwegs, weil dann die Tiere so waren, wie wir sie brauchten. Also da haben wir junge Fische vor allem gefischt. Da ging es um Plankton. Das war super schön, super interessant. Allerdings haben wir da 2x6 Stunden Wachen gehabt, um die gesamte Schiffszeit auszunutzen. Und wenn man 6 Stunden aktiv ist, das ist schon so Fische schlachten, sortieren, Plankton machen und sowas, ist schon anstrengend. Und dann hat man 6 Stunden Freiwache. Das heißt, man kriegt nie mehr als 5 Stunden Schlaf, weil man muss ja auch noch essen und duschen. Wenn man gerade im Fisch gearbeitet hat, dann kann man nicht
Ja.
direkt in die Koje gehen. Das geht einfach nicht. Und ja, das war echt bitter. Ich habe nachher totalen Schlafentzug gehabt. Erst habe ich überhaupt nicht geschlafen, habe nebenbei für meine Diplomarbeit Sachen geschrieben und danach habe ich nur noch geschlafen in jeder freien Minute, zum Teil einfach so im Fischlabor, wenn wir gerade keinen Hohl hatten. Das war echt krass. Also man verliert so den Bezug zur Realität, wenn man so seltsame
Ja,
Arbeitszeiten hat.
Schlafentzug kann ich ein Lied von singen. Die ersten Jahre mit
Ja, du
Baby,
bist junge Mutter.
das war
Boah.
krass. Also ich bin jetzt froh, dass er sich eingependelt hat. Ich dachte am Anfang, also ich werde nie wieder schlafen. Ich war ein
Ja.
richtiger Zombie und ich war auch gar nicht mehr ich
Ja.
selbst irgendwann. Also es war
Ja.
im ersten Jahr besonders schlimm, weil der einfach nicht pennen wollte.
Ja.
Das war wirklich, das kann ich nachfühlen. Den Rest nicht, aber das Schlafentzug ist schon, das allein das macht ja schon was mit einem. Und dann noch die Arbeit und gut, in dem Fall hatte da mal gutes Wetter, aber
Ja. Das hatten
Gleich.
wir in Norwegen auch. Und da ist halt der Tagesrhythmus auch anders. Wenn man da in der Mitternachtssonne ist und dann auch Tag und Nacht Safaris fährt, also da habe ich als Whale-Watching-Guide gearbeitet, man verliert völlig den Bezug zur Realität. Und ich musste ja einfach nur Sachen machen, die mir gut gefallen. Okay, manche Touris sind manchmal anstrengend, aber die meisten Gäste waren super nett. Und ich denke, mit dem Kind ist das wesentlich anstrengender, weil der schreit ja dann vielleicht einfach oder
Vor allen
braucht
Dingen,
jetzt sofort irgendwas.
es gibt kein Ende der Expedition oder
Ja.
kein Feierabend. Also der, nee, der ist
Ja,
immer
genau.
da. Also das ist manchmal, also jetzt, wo er, jetzt ist er 5 geworden vor kurzem. Es ist jetzt im Vergleich zu den ersten, sag ich mal, 2,5 Jahren. Es waren wirklich, also der Vergleich ist jetzt krass. Ich habe quasi ganz viel Freiheit wieder und auch, man kann jetzt viel mehr mit ihm zusammen machen und nicht immer nur, also es ist, das stimmt schon. Ein Kind ist, ich dachte damals auch cool, hast du 2 Jahre keine Arbeit, das wird toll. Also, weil man denkt erstmal, also bei mir war es so, man denkt nur bis zur Geburt, was danach dann noch kommt. Man will erstmal das, wenn das geschafft ist, dann wird das schon. Dass das danach erst anfängt, das habe ich nicht realisiert.
Ich
Ja, aber es
glaube auch
ist,
so, bis kurz vor Geburt ist Entspannung noch. Da gucken
genau,
auch alle, dass du
ja.
dich ausruhst. Aber wenn das
Genau.
Kind da ist, erwartet jeder von dir, dass du dich um alles kümmerst.
Aber trotzdem paradoxerweise habe ich dann trotzdem wieder früher angefangen zu arbeiten, weil ich musste was anderes mal wieder sehen, andere Gespräche führen. Immer nur Kind, Tag und Nacht. Es war irgendwann, ja, also ich bin dankbar, dass es Krabbelstuben und Kitas gibt, weil, also ich liebe meinen Sohn über alles und auch jede Minute, die ich mit ihm verbringe, aber man ist auch noch Sandra. Das habe ich ihm auch schon mal versucht zu erklären. Das wird jeder auch ganz gut, wenn er dann solche fragt, warum ich länger wach bleibe. Ich sage, du, ich war den ganzen Tag Mama und das liebe ich auch ganz doll, aber jetzt bin ich mal Sandra. Und das steht da dann tatsächlich auch. Ne?
Das ist schön erklärt.
Find ich
Ja.
ganz süß,
Ich habe es von ganz vielen Leuten gehört und ich verstehe das absolut.
ja.
Und dieses Mutterideal, das gerade von älteren Leuten noch so kolportiert wird, so von sich für Kinder und Familie völlig aufopfern, das würde mir völlig fernliegen. Naja, gut, wir kommen aber gerade ganz weit weg von Star
Ja,
Trek,
aber
glaube ich.
ich kann den Bogen schließen. Du hast dann ja irgendwann angefangen, auch Vorträge zu halten.
Ja.
Bei dir ist es ja ganz besonders, das hast du auch bei dem Scientist Roundtable ja erzählt auf der FedCon. oder wurde erzählt, glaube ich, da an der Stelle, dass du dich auch verkleidest dann in deinem Podcast. Und wir haben immer die Frage, ob der Gast, den wir eingeladen haben, Cosplay macht. Das hat sich bei dir ja dann schon mal die Frage erübrigt, aber du kannst ja mal erzählen, wie es dazu kam, seit wann du Vorträge
Ja.
hältst und wie du da auf die Idee kamst, dich dabei zu verkleiden.
Also Vorträge halte ich eigentlich schon immer total gerne, auch an der Uni. Ich kann einfach gut reden. Das habe ich von meinem Vater so geerbt. Meine Brüder haben das auch. Das ist krass. Und nach der Uni war ich dann erstmal in Museen. Ich habe eine Museumsausbildung und ich mag eigentlich so diese Arbeit mit Leuten direkt. Ich erzähle gerne Geschichten über Wissenschaft. Ich erzähle gerne die Wissenschaft selbst, wie das passiert ist, und ich erzähle gerne die Geschichte dahinter, damit man da so richtig reintauchen kann, damit es auch mal was zu lachen gibt oder zu fürchten oder so Erkenntnisse oder so. Also ich habe immer trockene Fakten mit Stories verbunden. Und ja, dann habe ich in den Museen ziemlich lange gearbeitet, auch in der Museumspädagogik viel. Ich mache auch super gerne Ausstellungen, aber ich habe dann da letztendlich keinen Job gefunden. Und dann war ich so in den Infozentren und so und habe dort gearbeitet und habe irgendwie mich völlig verloren in dieser Arbeit und auch in der Betreuung von Publikum. Und wenn man dann irgendwann 5 Stunden täglich bei 40 Grad in einem heißen Steinbruch arbeitet, dann noch 30 Kilometer Fahrrad fährt, dann ist man körperlich durch. Ich war total tot im Kopf irgendwann. Und dieser Job ist dann auch ganz böse geendet vor dem Arbeitsgericht. Und war so richtig übel. Und das war ein Bruch in meinem Lebenslauf. Und danach musste ich erstmal gucken, was mache ich jetzt eigentlich? Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie soll es mit mir weitergehen? Also ich war so Anfang 40 und wollte noch ein paar Jahre arbeiten. Ich konnte mich auch nicht mit der Rolle, ich bin jetzt Hausfrau oder so, abfinden, also gar nicht. Und ich hatte keine große Lust, noch eine völlig neue Berufsausbildung zu machen oder Büro oder so. Das ist alles überhaupt nicht meins. Und ich wollte ganz gerne irgendwie an diesem Wissenschaftsding dranbleiben. Und dann habe ich gelernt, in 3 Monaten Online-Redakteurin und habe so denn diesen Sprung zur Wissenschaftsjournalistin gefunden. Das war noch ein ziemlich langer Weg für mich, aber ich habe dann gleich zu Anfang gemerkt, Schreiben finde ich geil, und ich habe dann auch gleich meinen eigenen Science-Blog gemacht. Finde ich super. Ich mag auch meine Kommentatoren total gerne, aber mir fehlt der direkte Kontakt zu Leuten. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich, wie weiter? Ich hatte irgendwie auch nur noch ganz wenig Freunde, weil ich vorher vor allem mit den Kollegen zusammen Sachen unternommen hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt noch was völlig anderes machen, sonst wirst du aufgefressen von diesem ganzen Kram. Und dann habe ich gedacht, du hast dich früher immer für Science Fiction interessiert. Und ich kannte so ein paar Science Fiction Fans so im weiteren Umkreis und dachte mir, sprichst du die doch noch mal an? Die kennen doch bestimmt noch ein paar nette Leute. Und so kam das denn bei mir, dass ich so richtig aktiv in die Science Fiction reingegangen bin. Und ich bin dann, ich glaube, das war 2011. Ich kann es eben gerade nachgucken. Ganz kleinen Moment. Ich habe es nämlich neulich aufgeschrieben für andere Leute. Das war mein Debüt 2011 bei Robert Vogel auf seinem Old Rocket Man. Ich glaube, das war sein 50. Geburtstag, wenn ich mich recht erinnere. Und ich hatte mir einen Traum erfüllt, den ich schon ganz lange hatte. Ich habe mich als Vulkanierin verkleidet, gewandet wohl eher, bin in diese Rolle geschlüpft und habe den Vortrag Ozean unter Eis gehalten. Und da habe ich über eine fiktive Expedition von der Sternenflotte und der Vulkanischen Akademie für Wissenschaften erzählt. Und da habe ich mir dann so einen Herzenswunsch, so eine lang gehegte Idee erfüllt und wollte einen Vortrag über Astrobiologie machen, weil mich das total interessierte. Und da waren gerade diese Ozeane unter den vereisten Mondoberflächen gefunden worden, eben wie beim Jupitermond Europa. Und über den hatte ich ein ganzes Buch gelesen, war total da drin in diesem Thema und wollte das jetzt unbedingt jemandem erzählen. Und ich wollte aber nicht so einen normalen Vortrag so ganz trocken darüber halten, sondern ich habe eben gedacht, okay, jetzt will ich hier, wenn schon, dann auch richtig diesen Traum machen und habe mich als Vulkanierin angezogen, habe mir eine Uniform nähen lassen, die ist in der Nacht davor noch fertig geworden und habe mir von jemand anderem die Ohren schön machen lassen. Der hat mir das beigebracht, wie man sich so diese Ohren hübsch schminkt für Vulkanier und habe mir die Augenbrauen richtig gemacht und alles. Und dann habe ich diesen Vortrag gehalten und habe so gesprochen, als ob ich historische Expeditionsunterlagen ausgewertet habe von der ersten menschlich-vulkanischen Expedition zum Jupitermond Europa. Und die hatten unter dem Eis dann ganz total irre Organismen entdeckt. Und darüber habe ich gesprochen.
Coole
Ja,
Idee.
cool, ja. Und so fing es dann an. Ja,
Genau,
das
so fing
kostet.
das an. Und ich
Ja,
hatte das
das.
Gefühl, ich sei bei diesen ganzen Spinnern auch total richtig, weil in meinem
Ja.
Vortrag hatte ich ganz viele echte Organismen eingebracht. Ich habe einige auch selber gemalt, wie so einen großen Wal mit Außenkiemen und so. Aber ich habe ganz viele echte Sachen dort reingebracht. Und hinterher kamen so zwei Leute auf mich zu, die eine Molekularbiologin, heute immer noch meine Freundin Rita. Und die hatte eine Anmerkung, weil auf einer Folie ein Fehler war. Ich habe nicht so viel
Oh
Ahnung von
oh.
Molekularbiologie und habe das korrigiert. Und dann kamen noch andere Leute auf mich zu und sagten, du, sag mal, diese eine Abbildung da. Das war doch neulich in Bild der Wissenschaft, oder? Da habe ich doch was drüber gelesen. Und so kam ich so auf einmal in Gespräche mit Leuten rein, die ich dachte, hey, das ist toll, mit diesen Leuten möchte ich weiterhin zu tun haben. Und da bin ich einfach dabei geblieben.
Wie schön.
Ja, cool,
Weißt du
deine.
noch, welches deine erste FedCon war?
Ja, das war denn die 2012 und da war ich als Vulkanierin und hatte total wenig Erfolg, weil das Kostüm überhaupt kein Hingucker war. Da waren ja ganz viele Leute, hunderte, tausende von Leuten in Sternenflottenuniformen.
Das hast du aber schnell geändert, weil du ja sehr
Ja.
ausgefallen bist. Und die sind auch immer sehr aufwendig und sehen ziemlich perfekt aus. Auch die
Danke.
Andorianerin, die du letztens warst, das macht echt eine gute Figur. Also ich habe immer sehr erstaunt geguckt und auch von Star Wars und so hast du ja auch, wie heißt die noch, die mit den Dingern auf dem Kopf?
Das sind die Twi'leks.
Ach
Genau.
ja, das war doch
Die
letztes
hatte
Jahr bei
ich.
dem Wahlvortrag, ne?
Ja, genau.
Den
Genau.
habe ich, in den Genuss kam ich nämlich.
Ah.
Ja.
Ja, das mache ich eigentlich seit, ich glaube, 2014 oder 2015. Also ich merkte so, ich brauche irgendwie ein anderes Kostüm, weil ich bin sehr oft allein am Schreibtisch im Homeoffice und manchmal will ich so richtig die Sau rauslassen. Und auf diesen ganzen Science-Fiction-Conventions habe ich eine schöne Gelegenheit dazu. Und da brauche ich aber ein bisschen was Aufwendigeres, Auffallenderes als eine Sternenflottenuniform. Ich ziehe die sehr gerne an. Wir machen jetzt auch gerade eine neue für mich. Aber ich brauchte noch was Aufwendigeres. Und dann habe ich diese Twi'leks gesehen und die kannte ich ja auch aus dem Star Wars-Universum und dachte ich, wow, das ist mal was. Und dann habe ich mit meinem Mann zusammen mich in einem Januar ungefähr hingesetzt und habe dann bis zur FedCon echt das Ding im Eigenbau fertig gemacht. Also
Nicht
diese
schlecht.
Leckos baue ich selber und verkaufe die mittlerweile auch.
Cool. Und wenn deine Kostüme dann so aufwendig sind, ist denn auch in deiner Wohnung, wenn man dich jetzt besucht, erkennt man da auf den ersten Blick, dass du also Science Fiction begeistert bist? Also anhand von Merchandise oder Postern oder Bildern?
Wenig. Nee, wenig. Eigentlich eher Bio. Also bei uns ist Biologie von mir, Meeresbiologie und von meinem Mann Weltall. Also es ist wenig Science Fiction zu sehen. So in meinem privaten Kuschelzimmer, dem Arbeitszimmer, da sind dann so Lekkos und da steht auch die Science Fiction. Aber sonst nicht so viel, nee.
Aber Science-Fiction-affine Menschen, wenn die reinkommen und Weltall und Wale sehen, dann hat man den Science-Fiction im Prinzip. Aber schön,
Und
das stelle ich
Fische,
mir
nicht
schön
zu vergessen,
vor.
Fische.
Ja, stimmt. Ja, das stelle ich mir sehr schön
Ich mal
vor.
sehr
Das
gerne Fische. Ja, es ist auch. Es passt ja auch schön. Wir machen ja jeden Urlaub Expeditionen eigentlich. Wir sind eigentlich nie so, dass wir irgendwo hinfahren und dann da am Strand sitzen oder so, sondern irgendwie sind immer Wale, Weltraum, Fische und sowas alles dabei. Wir hatten jetzt eine ganz tolle Reise in die USA. Wir waren zum Sonnenfinsternis da und wir haben dann eine Reise weiter durchs Land gemacht, durch die USA, kamen schließlich mit Freunden zurück dann an die Küste und haben total viele Sachen erlebt. Und dann hatten wir auch wieder diese Verbindung von Astronomie und von Meeresbiologie. Also wir sehen immer zu, dass beide von uns was davon haben.
Ja, ist das nicht,
Wir haben auch ganz tolle Science-Fiction-Erlebnisse.
sowieso, also das würde mich mal interessieren, Astronomie und Meeresbiologie, ist das nicht sowieso irgendwie im Einklang? Also wenn die Sterne was machen, dass dann das Meer auch reagiert? Ist das so oder ist das nicht so?
Also wir haben natürlich lunare Zyklen und die Gezeiten, die sind natürlich vom Mond abhängig, ja. Aber es
Aber
ist ganz einfach durch meinen Mann gekommen, weil mein Mann Chef von der Sternwarte ist. Und er ist total heißblütiger Amateurastronom und macht das auch beruflich als Astroingenieur bei der ESA. Und der lebt das einfach und ich lebe halt das, was ich so mache. Und wir haben uns halt so gesucht und gefunden.
ach, wie
Das heißt, ihr
schön.
guckt dann bestimmt auch Star Trek zusammen, oder?
Ganz selten. Der ist überhaupt nicht für irgendwas mit Belletristik zu kriegen. Der guckt fast nur Dokus. Ich hatte ihm angeboten, in Strange New Worlds mit mir zu sehen, aber das wollte er nicht. Wir gucken Na gut.
manchmal Filme zusammen, aber keine Serien mehr.
Oh, erstaunlich. Ich dachte, bei dem Hobby oder besser gesagt, ist ja eigentlich ein Beruf und Hobby, dass man
Hätte ich auch
denn.
gedacht. Hätte ich auch gedacht. Also, Mich wundert es auch. Und Hubert Zitt ist auch ein guter Freund von uns.
Ja.
Also eigentlich wäre es naheliegend, aber nö.
Nö, wenn einem das nicht interessiert, man will ja keinem zu seinem Glück zwingen.
Ja, ist ja auch ein Zeitfresser, dauernd Serien zu gucken.
Das
Muss man ja.
stimmt. Ja,
Ja,
das
ab und
stimmt
zu mal einen
wirklich.
Film gucken. Also wenn ich mit meinem Mann zusammen, wir gucken zwar auch mal Serien zusammen, aber mittlerweile guckt man dann auch einfach manchmal Lust haben, einfach mal einen Film, dass man dann nur einen Abend quasi, ne? Und sonst muss man ja immer dranbleiben.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also ich bin auch sehr vorsichtig mit Binge-Watching. Das ist echt ein Zeitfresser. Und ich glaube, ich muss nicht alles gucken, was auf dem
Ja.
Markt ist. Ich bin da zurückhaltend.
Ich finde es immer cool, wir haben auf unserem Fernseher haben wir so ein Programm, die
Aber
wollen uns
Star
immer.
Trek gucke ich noch.
Ja, das muss sein. Das gucke ich auch. Also ich gucke dann aber nicht die ganze Serie, ich gucke dann einzelne Folgen. Das machen wahrscheinlich die meisten dann so. Man kann ja bei fast allen Star Trek-Serien kann man ja einfach mittendrin
Ja.
einschalten.
Tja, du
Ja, wir
hast
haben hier
jetzt
so ein.
1000 Folgen, das wird auch schwierig langsam.
Ja. Wir haben immer so einen Werbesender, da wird immer irgendwas so, das ist ganz verrückte, ja, so wie so, wenn man Shuffle einstellt bei der Wiedergabeliste, bei der Musik, da kommen so ganz random Serien. Heute schalte ich ein und da kam eine Affendoku. Habe ich mir die Affendoku angeguckt. Danach kam eine Folge Baywatch, so, hä? Habe ich dann aber abgeschaltet. Also das ist immer ganz
Gute
interessant,
Entscheidung.
weil die wollen mir diesen Dienst verkaufen. Das ist so ein, wie nennt man das? Ja, so ein Werbesender halt, die wollen dir zeigen, guck mal, das haben wir alles im Angebot. Und manchmal bleibe ich dann daran und gucke mir das an, wenn das so Dokus sind, weil ich schalte selber
Ja.
komischerweise nie Dokus ein. Wenn ich es aber zufällig sehe, bleibe ich immer hängen.
Wenn du Bücher liest, liest du denn auch alles kreuz und quer oder auch viel Star Trek?
Star Trek lese ich ganz wenig. Ich lese eher andere Science Fiction, die wirklich eher literarisch ist. Also ich habe da schon Lieblingsautoren. Ich mag gut erzählte Science Fiction. Ich bin ein totaler Alan Dean Foster-Fan, immer noch. Der
Ja.
ist alt, aber er ist immer noch gut. Ich habe einige Sachen gerade wiedergelesen. Ich liebe ihn heiß und innig. Und es ist auch ein Typ, der auf den Punkt kommt. Viele Autoren haben so die Angewohnheit, sich dann mit einer Sache auf über 1000 Seiten auswälzen zu wollen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und ich finde, manchmal reicht die Story dafür eigentlich nicht. Bei Foster hoffe ich manchmal, dass er dazu kommt, noch Längeres zu schreiben. Und da wünsche ich mir manchmal, dass die Bücher länger wären, weil sie so wunderschön erzählt sind.
Ja,
Und ich lese
mancher.
gerade ganz viel Climate Fiction. Ja?
Ja, nee, ich meine nur, manche Autoren, die breiten das wirklich aus, ob, so wie Herr der Ringe oder der Wüstenplanet oder sowas, dass sie dann über zwei Bäume da seitenweise erzählen, dann denke ich mir auch immer, kommt zum Punkt, ich will was von der Geschichte hören, es interessiert das nicht so im Detail, wie es der Baum
Mich
aussieht.
schon. Ich mag das total, wenn Sachen eben. Ja, ich mag auch die ganzen Listen, wenn
Ist
Leute Sachen
unterschiedlich.
auflisten in Büchern. Das mag ich. Ja.
Also es kommt sehr darauf an. Manche Leute können schreiben, da lese ich dann auch gerne längere Bücher und manche Leute können halt nicht so gut schreiben und dann macht das halt nicht so viel Spaß bei längeren Büchern. Und ich lese allerdings in letzter Zeit Science Fiction sehr, sehr gezielt, immer mehr über die Meere. Ich habe so eine, ja, vor einigen Jahren angefangen, ganz gezielt Wahl-Science-Fiction zu sammeln, weil das ja einer meiner Lieblingsvorträge ist, Wale, Raumfahrt und Science-Fiction. Den halte ich jetzt auch in Stuttgart wieder bei der Next Frontiers. Und da habe ich jetzt wirklich schon ganz gezielt gesammelt. Ein paar Bände fehlen mir noch, aber das meiste habe ich, glaube ich, mittlerweile. Und ich finde das super interessant, weil man die Entwicklung der Walforschung und des Walschutzes auch an der Science Fiction mit ablesen kann. Also das ist immer so mein Ding. Das habe ich mir wahrscheinlich in den Museen so angewöhnt, dass ich an Kunst oder an Wissenschaft, wie sich das entwickelt, auch den gesellschaftspolitischen Hintergrund ablesen kann. Und das finde ich halt in der Science Fiction genauso interessant.
Also diese Verbindung zwischen Walen oder Meeresbiologie und Science Fiction, kommt, glaube ich, gar nicht so häufig vor, oder?
Also ich habe, glaube ich, ungefähr 10 oder 15 Bücher dazu recherchiert. Vielleicht sind es insgesamt 20. Es ist nicht so häufig,
Ja.
aber Wale sind in der Raumfahrt und in der Science Fiction mit der Populärkultur ganz, ganz fest verbunden seit dem Star Trek-Film.
Ja, das
Ja,
ist auch das
also das ist
einzige Mal,
ganz
dass Star
wichtig.
Trek mit sowas in Verbindung gekommen ist, ne? Sonst fällt mir jetzt auch nichts oder ist
Ja,
mir auch nichts
doch, per
eingefallen.
Anhalter durch die
Ist,
Galaxis, da.
ja, da kommt kurz ein Wal vorbei.
Ja, aber der ist cool. Wale haben schon irgendwie auch was an sich.
Ja. Aber
Der
in
fällt auch die
Star
ganze
Trek doch
Zeit,
auch
der
noch
Wal.
weiter. Da
Ja.
kommt in Discovery, was ich überhaupt nicht besonders gerne mag, da kommt einmal ein Raumwal vor.
Stimmt, ja.
Das weiß ich noch. Allerdings ist die Story dann genauso mau wie Discovery sonst auch. Also ich bin da kein so ein großer Fan. Und dann sind doch diese walartigen ehemaligen Meeresbewohnern Enterprise. Die sieht man nie so richtig. Da hätte ich gern mal eine Folge gehabt, wo sie die besuchen und mit denen noch mal anders umgehen. Das hätte ich toll gefunden. Dann haben wir also wirklich ganz berühmte Sachen von Arthur C. Clarke. Und in Star Wars haben wir auch so einiges unter Wasser, wo die Jedis unter Wasser sind und da den Kontakt zu diesen Entschuldigung, zu diesen amphibienhaften Lebewesen suchen. Da haben wir auch wieder so einen Meeresbezug. Dann haben wir mit Sequest natürlich eine ganze Serie dazu. Nee, ich finde, es könnte viel häufiger vorkommen. Dann gibt es allerdings bei den Erstkontaktszenarien einiges, wo ich das sehe. Und zwar, Entschuldigung, ich habe gerade ein kleines Blackout. Also erstmal die Erstkontaktszenarien in Star Trek natürlich.
Gab es nicht auch welche, die Aquarianer hießen irgendwo? Habe ich irgendwie so
Ja,
im
genau,
Kopf.
die meinte ich in
Ja,
Enterprise. Ich meine,
ja.
die waren das. Ja, die werden immer nur so leicht gezeigt. Über die hätte ich sehr gerne mehr gewusst. Das hätte ich toll gefunden. Und in Star Trek gibt es sehr viel mehr Walanspielungen, weil Patrick Stewart in Moby Dick Captain Ahab gespielt hatte. Und da
Ja.
ist zum Beispiel in First Contact sind ganz viele Walanspielungen. Also erstmal ist es so ein Erstkontaktszenario, was wir mit den Walen ja auch immer noch anbahnen, dass wir einen echten Erstkontakt mit denen haben und mit denen vielleicht wirklich mal kommunizieren können. In Enterprise tauchen Wale ja immer mal wieder auf und eben bei Patrick Stewart auch über seine Rolle. Also das ist auf zwei Ebenen. Erstmal hat er dieses Erstkontaktszenario, First Contact eben, wo die Borg ja dann auch den Erstkontakt mit der Erde machen sollen und parallel dazu erzählt er halt die Geschichte von Moby Dick. Also da geht es um Ahab. Hört ihr mich noch?
Ja.
Okay. Jawohl.
Sorry.
Ich setze mich jetzt so hier hin und erst wenn ich so mache.
Das ist gut, das ist gut, super. Okay. Aber ganz wichtig, das möchte ich noch loswerden, die Wale sind wichtig als Sparringspartner für Erstkontaktszenarien. Und da sind die Meere dann auch immer wieder mit Aliens in Verbindung gebracht worden. Es gibt unter anderem von Frank Schätzing Der Schwarm.
Ja,
Und dann
kenne ich
gibt
auch.
es einige andere Filme, richtig tolle Kinofilme, die Blockbuster waren. Mein Gott, ich habe den Titel vergessen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Da ist eine Forschungs-U-Boot-Besatzung. Nein, es ist eine Explorations-U-Station. Und die sind unter Wasser und Aliens nehmen dort mit ihnen Kontakt auf.
Aber nicht Erbiss, ne?
Doch, Abyss,
Ja,
genau.
das
Das
war
ist es. Und dann gibt es
die
einige
Ölbohrplattform
Folgefilme.
unter Wasser, genau.
Genau. Und die finde ich fantastisch. Und da haben wir auch wieder dieses Erstkontaktszenario mit dem Meer. Also das kommt schon relativ häufig in der Science Fiction vor. Und das kommt aus der Situation heraus. Ja?
Ich wollte nichts
Das
sagen.
kommt aus der Situation heraus, dass die Delfine für die ersten City-Projekte mit als Sparringspartner zum Trainieren für die Kontaktaufnahme mit einer fremden Intelligenz genommen worden sind. Also heute würde man Oktopusse nehmen, weil die doch viel fremder sind zu uns. Aber in den 60er, 70er Jahren waren Delfine total in.
Ja, das sah man
Und
ja auch bei
das war
Perlhelder durch die
wesentlich.
Galaxis. Da haben sie ja auch
Ja.
die Delfine erzählt.
Und
Die
danke für den
intelligenteste.
vielen Fisch.
Ja, genau. Ja.
Es war die
Ja, das
intelligenteste
passt
Spezies auf dem
dann.
Planeten.
Ja, genau. Oktopusse sind ja auch super intelligent, hat man ja rausgefunden mittlerweile. Ja.
Und sie sind völlig anders als wir. Also die Wale sind in der Evolution über 50 Millionen Jahre von uns weg, weil die sich schon lange sehr selbstständig, wahrscheinlich sind sie 90 Millionen Jahre von uns entfernt. Wir haben uns frühzeitig voneinander getrennt, evolutiv. Aber Tintenfische sind noch viel fremdartiger als wir. Und da wird ja auch einiges gemacht an Möglichkeiten zu versuchen, mit Oktopussen zu kommunizieren.
Die
Super
Frage, wenn die so
spannendes
klug
Thema.
sind, ob die dann Bock auf uns haben. Aber bei den Walen, da hattest du
Ja.
vorhin gesagt, dass es da noch keinen Erstkontakt gab, aber gibt es nicht schon so Aufzeichnung von Walgesängen oder wie würde man denn Erstkontakte
Ja, das ja.
definieren zwischen einem Wal und einem Mensch?
Aber ein Erstkontakt ist ja die bewusste Kontaktaufnahme, die beiderseitig ist. Das heißt, die würden mit uns auch sprechen.
Ah, okay.
Und
Ja.
davon sind wir gerade noch etwas weit entfernt. Also Delfine nehmen sehr oft Kontakt zu Menschen auf. Wir wissen aber nicht, was sie so genau erzählen. Es gibt auch Delfine, die schon Menschen um Hilfe geboten haben, wenn sie Angelhaken in der Haut sitzen hatten oder so. Also die haben sich das denn schon zunutze gemacht, dass Menschen sie so toll finden? In Delfinarien ist sowieso ein Kontakt zwischen Trainern und Delfinen und von denen haben wir auch super viel über deren Verhalten erfahren. Aber im Freiland ist es noch nicht so einfach, weil die Sprache der Wale und die haben Sprachen, mindestens die ganzen Zahnwale haben wohl Sprachen. Bei Delfinen und Orcas ist man gerade dran, bei Pottwalen auch und bei Buckelwalen auch als den einzigen Bartenwalen.
Aber
Aber
das
richtig
heißt,
zurückkommuniziert haben wir noch nicht.
wenn die jetzt bewusst Kontakt zu uns aufnehmen, selbst wenn wir es nicht genau verstehen und nur die Intention erkennen können, das wäre dann aber auch schon per Definition ein Erstkontakt, oder?
Puh, das weiß ich nicht.
Ja, das ist
Keine Ahnung.
interessant. Ich habe immer das im Kopf, wie die Wale klingen, noch von dem Film früher von Free Willy. Da wurde es immer so oft eingeblendet. Zumindest von den Orcas, ja.
Die hören sich tatsächlich sehr unterschiedlich an. Also ich habe da gerade einen ziemlich großen Artikel oder eine Artikelserie für die Zeitschrift Natur drüber geschrieben. Und die haben ja unterschiedliche Formen der Lautgebung. Und in unterschiedlichen Meeresgebieten hören Orcas sich auch unterschiedlich an. Die haben verschiedene Sprachen. Es sind
Cool.
wahrscheinlich verschiedene Unterarten.
Dialekte.
Dialekte.
Ja. Ja, wie
Aber
cool.
man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, man hat das ja so im Kopf, wie sich Wale anhören oder auch Delfine. Aber bei Oktopussen habe ich überhaupt keinen Plan. Was machen die denn für Geräusche? Machen die überhaupt
Machen
hörbare
keine
Geräusche?
Geräusche. Nein,
Wollte
die
ich
machen
gerade
keine
sagen.
Geräusche.
Denn ist sie,
Die
und wie verständigen sie sich mit
interagieren visuell.
Zeichensprache?
Konkludentes
Visuell.
Handeln. Ja, interessant.
Ja, die haben ja genug Arme für
Konkludentes
Zeichensprache.
Handeln. Stimmt. Allein wie die sich fortbewegen, ist ja absolut crazy. Also, ja, das sind schon sehr interessante Tiere. Oder
Ja,
allgemein alles im
und
Meer.
die machen sehr viel über Farbspiele.
Ach so.
Die
Die
machen
verändern
sehr
die
viel über
Hautfarbe.
Farbspiele. Ja, genau. Also bei Oktopussen ist das auch so. Und noch viel stärker ist das bei Kalmaren. Die meisten Leute haben die überhaupt nicht so als intelligente Lebensform vor Augen. Wir wissen auch nicht genau, wie intelligent die genau sind, weil die mit uns ganz selten in Interaktion treten. Die sind halt in Schwärmen unterwegs. Sie sind sich selbst genug. Und die
Kalmare sind
machen
die mit den ein bisschen
Wahnsinnsfarbspiele.
spitzeren Köpfen, oder?
Ja, genau,
Genau, ja.
die haben einen spitz zulaufenden Körper mit so einer Pfeilspitze zum Teil und die haben 10 Arme, während Oktopusse
Oh.
8 Arme haben. Die meisten Oktopusse leben am Boden. Es gibt auch ein paar, die freischwimmend sind, die haben noch Flossen. Und die Kalmare sind aber fast, ja, ich glaube, alle freischwimmende und sehr schnelle Jäger. Und mit denen haben wir noch gar keine Interaktionen gehabt. Die haben vielleicht auch überhaupt keinen Bock auf uns. Die werden
Ja,
sich quasi auch
möglich.
gefischt. Ich finde das immer tragisch.
Ja.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, weil wir sie ständig essen.
Ja, also ich esse keine
Ich
Tintenfische
auch
mehr, schon
nicht.
lange nicht mehr.
Ist
Ist
auch
auch
schon
so.
auch schon
So
ewig
nur noch
her.
selten Tiere.
Ja.
Die sind schon lecker, ich kann das schon verstehen, aber ist eine Entscheidung, die man für sich selber fällen
Ja,
muss.
ist auch gerade bei uns das Thema mit dem Kleinen zum Beispiel. Also heute hatten wir Chicken Nuggets, aber die waren halt pflanzlich. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, er hat nicht so ganz verstanden, warum wir dann Chicken. Ich sage, die heißen auch nicht Chicken, das sind einfach pflanzliche Nuggets. Hat er dann auch akzeptiert, aber er fragt dann, das kommt immer so in Wellen, ne? So alle paar Wochen wird dann mal gefragt. Er fragt dann auch ganz platt und sachlich, ist das jetzt tot, das Tier, oder ist es kein Tier? Ne? Also das
Ja.
ist so sehr interessant, ne?
Ja.
Ja,
Ich
aber er
glaube,
hat
das
noch.
ist für Kinder auch zunehmend wichtig, sowas zu wissen, weil die werden ja damit konfrontiert überall.
Ja, und vor allen Dingen habe ich auch die Sorge, dass er mir das übel nimmt, wenn ich ihm da nicht ehrlich entgegentrete und er später bemerkt, dass er ja die ganze Zeit Tier gegessen hat. Weil in meiner Jugend wurde das gar nicht thematisiert. Meine Eltern haben da gar nichts. Es war einfach völlig normal, dass alle das essen und zwar fast täglich. Und deswegen, ich
genau.
finde das gut. Er fragt, er hat noch nicht so bewertende Aussagen gemacht, aber er fragt, er lässt es sacken und irgendwann kommt er dann an und sagt, das möchte ich nicht. Das akzeptiere ich dann so. Ja.
Oh, das finde ich gut,
Und die
so
machen
offen
auch
zu gehen.
in der Kita sehr viel vegetarische Sachen und er möchte dann auch oft, dass wir das dann genauso nachkochen. Also wir haben da sehr Glück, dass wir eine moderne
Schön.
Kita haben, auch was Diversität angeht. Dann haben die Erzieher auch mal, auch die männlichen, auch mal Nagellack drauf und so, dass die Jungs sehen, dass es okay
Klasse.
ist. Das ist total, da haben wir echt einen Glücksgriff gelandet.
Oh, das hört sich gut an. Ja,
Ja.
das ist ja sonst echt so schnell so Hassobjekt, sowas. So Essen in der Kita.
Ja, bei uns
Dass die
eigentlich nicht. Der
Kinder das
möchte.
Essen dann verweigern. Ja.
Ja gut, das kommt
Sehr
aufs Kind
schön.
an. Es gibt, also Kinder können echt schlechte Esser sein, auch wenn man als Eltern wirklich alles das Beste gegeben hat. Das ist, glaube ich, einfach, da hängt man nicht drin. Ja.
Ich
Naja.
glaube, man muss das auch ein Stückchen von sich distanzieren und das nicht auf sich persönlich beziehen.
Ja, außerdem, ich bin da echt entspannt. Wenn er Hunger hat, wenn er wirklich Hunger hat, würde er es essen. Und wenn er es nicht isst, hat er offensichtlich nicht genug Hunger. Und manchmal stelle ich es dann auch beiseite und er kommt dann 2 Stunden später, jetzt möchte ich es doch. Ja, gut, dann gibst du es jetzt. Und pf, mein
Das finde
Gott,
ich gut.
was soll ich sonst machen, ne?
Die finde ich gut, damit so umzugehen, weil ich glaube, je angespannter man wird, desto schwieriger wird das Thema. Das wird dann immer stressbelasteter.
Ja, ich habe das in der Kindheit bei manchen Müttern gesehen, die den ganzen Tag die Brote hinterhergetragen haben. Und diese Kinder hatten dann auch wirklich ein schwieriges Verhältnis zu essen, weil ihr Nein dauernd nicht akzeptiert wurde. Und das heißt ja dann nur, dass meine Meinung zählt nicht. Sie haben 5-mal Nein gesagt zum Essen und die Mutter drückt es ihnen trotzdem in die Hand. Das bedeutet ja dann, oh, mein Nein zählt nicht. Und deswegen, und das ist ja mittlerweile zum Glück, ist das ja bekannter, dieses Adultismus, dass man Kinder nicht so, dass man die gleichwertig behandeln soll, die Meinung auch. Und deswegen, das klappt aber auch gut, weil die Welt zieht ja mit. Also diese neue Generation zieht ja auch voll mit bei dem Thema. Und das merkt man auch, wenn man junge Mütter begegnet, da sind ganz andere Themen plötzlich wichtig als früher. Und das finde ich schön.
Ja, finde ich auch. Zeichnet sich auch bei der Science Fiction ab.
Ja, wir sind wieder abgeschweift ein bisschen.
Ja,
Aber in der Science
aber
Fiction werden solche Themen ja auch behandelt. Gerade jetzt bei Discovery kann man halten, was man will, aber Diversität haben sie wirklich gut transportiert in allen Breiten und auch wirklich auf eine Art, die ich gut fand. Also diese Art, wie sie das, also das war, wie du schon mal gesagt hast, Frank, das stand nicht im Hauptfokus, es war einfach normal. Und das fand ich schön.
ja, die
Ja, das
sind
machst du
überall
echt
so
gut als
nebenbei
Erzähler.
hergelaufen.
Wobei die
Apropos.
Mutterschaft bei
Sein.
Star Trek ja schon nicht so häufig vorkommt.
Bitte?
Wobei Mutterschaft bei Star Trek ja nicht so häufig vorkommt.
Ja, das stimmt. Und
Also
wenn es im
bei
Fernsehen
Beverly
vorkommt,
Crusher jetzt.
ja gut, aber ja, doch, da kommt es ja schon vor. Da wird es ja auch ab und zu mal zum Thema. Aber es ist nicht so im Fokus, das stimmt. Finde ich jetzt aber auch nicht so tragisch. Ich finde es manchmal ein bisschen lustig, wie Elternschaft dargestellt wird in manchen Serien und Filmen, wo ich denke, okay, wo ist das Kind jetzt die letzten 8 Stunden gewesen? Ich habe das ruhig gestellt, weil das ist immer so, die schreien nie, die kommen nur, wenn es relevant ist ins Bild. Da denke ich mir, so ein Kind hätte ich auch mal gerne.
Ja, genau.
Ja,
aber Worf hat ja immerhin auch ein Kind zur Welt gebracht.
Stimmt, Alexander und der
Nee,
und
den, die von O'Brien, wie heißt sie noch? Keiko.
stimmt,
Ach, stimmt, er
da
hat
ist
es,
es
ja, ich
häufiger
wollte.
gewesen.
Stimmt, das war ja, genau.
Er ist da sehr wissenschaftlich rangegangen.
Strange New Worlds. Strange New Worlds ist es da jetzt gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da schon ein Kind aufgetaucht
Nee.
sei.
Also ja,
Spätestens in
von
der zweiten Staffel nach dem.
Mbenga. War das nicht in der ersten Staffel schon mit der Tochter von M.
Stimmt,
Benga?
natürlich, da
Genau,
war das Mädchen. Ja,
ja.
genau,
Genau. Aber
als Hologramm.
ansonsten?
Aber die hat jetzt auch nicht wirklich genervt.
Nö. Die war ja auch nur sehr relativ selten da. Ach, ich hätte
Als
mir bei
Hologramm
TNG,
eher.
also ich finde es, wie gesagt, finde ich es okay, wenn Kinder jetzt nicht so eine große Rolle spielen. Ich hätte mir aber schon eine Folge gewünscht, wo man ein bisschen mehr das Leben, muss ja nicht unbedingt nur um Kinder gehen. Oder so eine Doppelfolge. Einfach mal ein bisschen das Leben außerhalb der Offiziere und so. Was macht denn der Rest der Besatzung den ganzen Tag? Das hätte ich, also ich persönlich hätte es interessant gefunden. Ich glaube, andere auch. Ne?
Ja, absolut.
Ja.
Und das ist tatsächlich bei Next Generation und auf DS9 ja doch einige Male gewesen. Da wurde ja dann eben so das Familienleben um die O'Briens mit Chief O'Brien und Keiko so dargestellt. Keiko, die etwas ganz anderes machte und die beiden, die sich auch auseinandergesetzt haben, wer jetzt für das Kind zuständig ist,
Ja,
wer
gut, das
seinem
stimmt.
Job so nachgehen darf und so. Da gab es ja auch wirklich so einen richtigen Konflikt und bei Worf ja auch mit seinem Knaben.
Das stimmt,
Ja,
ja.
doch, also da fand ich das eigentlich ganz gut dargestellt. Auch überhaupt, dass Schulen an Bord waren und überhaupt diese Kinder- und Familieninfrastruktur. Das fand ich sehr interessant.
Ja, wollte ich gerade sagen, es gab ja auch sehr viele Schulprobleme bei DS9 und auch bei TNG, wie die miteinander umgegangen sind. Mehr oder weniger gut. Und hast du auch Lieblingscharaktere? Sind die auch aus TNG oder sind auch andere, hast du auch andere Lieblingscharaktere bei Star Trek? Es ist immer eine fiese Frage, das weiß ich.
Ich habe ganz klar Lieblingscharaktere. Also Spock auf jeden Fall, den finde ich einfach, das ist eine Ikone für mich immer noch, weil der hat Maßstäbe gesetzt in der Entwicklung auch überhaupt dieser Rolle als Vulkanier. Fand ich super interessant, im Nachhinein mehr darüber zu lesen und fand es von Leonard Nimoy unglaublich innovativ und strukturiert, sich so damit auseinanderzusetzen, so diese Form mit dem Vulkaniergruß reinzubringen und so. Also das finde ich schon bemerkenswert. Das hält bei mir bis heute an und er ist ja auch durch alle Serien bis zu seinem Tod weiterhin da gewesen. Der ist ja Sein Schatten ist ja immer noch da. Also Spock auf jeden Fall, also dessen Schatten steht für mich über Star Trek immer noch oben drüber. Und ich finde das toll, dass er jetzt in jüngeren Reinkarnationen auch immer mal wieder auftaucht. Ich gucke das richtig gerne. Ich finde, er ist nicht so ganz stimmig, der junge Spock mit dem älteren Spock, aber es ist trotzdem okay, denke ich.
Ja, ist ein
Und
bisschen
Vulkan
modernisiert worden.
Anja finde ich, ja, aber ich finde, es ist so ein bisschen verwässert worden, seine streng wissenschaftliche Ausrichtung. Also da ist es mir jetzt im Moment gerade etwas zu amorös und zu menschlich.
Ja, wahrscheinlich kommt das erst im Laufe seiner Lebenszeit, dass sich das später ändert, bis er der
Das kann gut
Spock
sein.
wird, den wir kennen.
Das kann gut sein. Also ich fand auch andere Vulkanier ja immer sehr interessant. Es gibt ja jetzt gar nicht so viele in den Star Trek Casts. Und von T'Pol war ich erst, ja, ich wollte die unbedingt kennenlernen und habe mir alle Folgen mit ihr angeguckt und habe das auch ab und zu dann nochmal wiederholt. Aber ich finde, die kommt als Vulkanierin irgendwie nicht so gut rüber. Sie ist zwar ewig schlecht gelaunt, ohne Miene zu verziehen und tut es ja wissenschaftlich, aber irgendwie,
Wahrscheinlich hat sie
ja.
sich zu oft eingecremt.
Ja.
Ach, eingecremt, jetzt verstehe ich das erst. Genau, die haben diesen Charakter, der eigentlich interessant angelegt war, einfach nur als Eye-Candy verheizt.
Genau, ja.
Und das hat mich verärgert. Das war schade, da wäre Entwicklungspotenzial gewesen, auch in ihrer Beziehung zu Trip, das wäre interessant gewesen. Aber einfach nur Eye-Candy, nee, Leute, tut mir leid, das war es nicht. Dann gucke ich
Nicht
mir ein
mit uns.
Softporno an, wenn ich sowas sehen will. Ja, genau, dafür gucke ich nicht Star Trek. Ich habe nichts gegen attraktive Schauspielerinnen und Schauspieler und spiele ja auch so ein bisschen mit dem Sex-Appeal manchmal ganz gerne, mit dem schwarzen Leder. Aber nee, so nicht. So
Als
dann doch nicht. Das passt irgendwie nicht so.
Andorianerin, ja.
Ja.
Ja, genau. Die ist, hat ein ziemlich loses Mundwerk und ist ganz anders aufgetreten als die Vulkanierinnen. Das hat doch Spaß gemacht.
Das glaube ich ja. Das
Ich
hattest du
brauche
ja auch
das
bei
manchmal.
Sequest an.
Ja, klar. Dafür sind Conventions ja
Ja.
perfekt, dass man einfach mal, man sagt ja auch immer gerne, ne, endlich mal normale Leute. Man kann endlich mal ausbrechen aus dem Alltag. Alltag ist ja das Schöne an
Ja,
Conventions, ne?
genau. Also ich nutze das dafür auch sehr, sehr gerne. Wobei ich habe eigentlich einen tollen Alltag. Ich habe eine interessante Arbeit. Ich kenne interessante Leute und interviewe interessante Leute. Also ich habe nicht so oft das Bedürfnis auszubrechen.
Ja, dann
Aber
mach ich.
so diese
Ah, jetzt bist du
flirtende
wieder da.
Komponente von den Andorianerinnen, das fand ich dann doch mal ganz interessant.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören dich schon wieder ein bisschen ruckelig. Aufgrund der Verbindung leiten wir doch mal das Schlusswort ein. Möchtest du noch
Ja,
irgendwas
bitte.
an die Zuhörenden dein Wort richten? Hast du noch etwas mitzuteilen?
Ich finde es schön, dass ich im hohen Alter von über 40 wieder zu Star Trek zurückgekommen bin und dass ich da jetzt körperlich auch richtig reintauchen kann und dass ich so viele andere Leute mit der gleichen Begeisterung dafür für Star Trek und andere Science Fiction dort treffe. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
Ja, das hast du gut gesagt. Ich habe das ja auch mitgekommen. Ich habe ja auch lange Zeit Pause gemacht und jetzt gehe ich auch so langsam auf Ende 50 zu und ich habe dasselbe gehabt. Es ist völlig egal, wie alt man in diesen Fankreisen ist, ob das nun Star Trek, Star Wars oder was auch immer ist.
Ja.
Man kann da hinkommen und man kann mit jedem quasseln, ob der nun 20, 50 oder 80 ist. Das ist völlig egal.
Ja.
Es macht einfach Spaß, egal wie alt man ist.
Ja, genau das mag ich daran sehr. Ich bin ja auch schon Ende 50 und frage mich irgendwann, ob ich irgendwann vielleicht dafür zu alt werden könnte.
Quatsch.
Keine Ahnung. Im Moment noch nicht.
Man braucht auch die schrägen Onkels und Tanten bei den Familientreffen.
Und
Nee, aber es ist
ich.
ja so ein bisschen. Ja, es ist ja so ein bisschen, man kommt dahin und nach 2 Minuten rede ich mit einem mir völlig fremden Mensch einfach über Star Trek und es ist, als kennt man ihn schon ewig. So ist das Gefühl, wenn man auf die FedCon kommt. Und es ist einfach schön. Man trifft auch die Familienglieder, die man nicht mehr so gut sich erinnert, aber es ist halt so. Es ist schön. Wie ein großes
Finde ich
Treffen.
auch.
Ja,
Es
es macht es einem
hält
leicht,
vielleicht
neue
auch ein
Leute
bisschen jung.
kennenzulernen. Genau.
Das bestimmt auch.
Ja.
Weil so ein körperenges Cosplay, das ist natürlich auch ein Ansporn, sich fit zu halten. Ne?
Ja.
Mehr jedenfalls als jeden Tag allein im Homeoffice zu sitzen.
Auf jeden Fall. Das ist nicht unbedingt ein Ansporn. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr alle auf der FedCon sehen.
Das
Und
hoffe ich auch.
genau.
Also dann vielen Dank für die Einladung und euch beiden noch einen schönen Abend und danke für eure Mühe, mich zu interviewen.
Ja, dir auch
Ja.
vielen Dank und ebenfalls einen schönen Abend.
Ja, schön,
Okay.
dass du da warst. Wir haben uns sehr
Tschüss.
gefreut. Bis wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Lebt lang und erfolgreich.
Ja, ach so, wir haben
Ach,
unseren Schluss
stimmt.
vergessen.
Ja, lebt lang.
Und hört unseren Podcast. Mir geht das ja nicht. Ah, jetzt ist vorbei.
Aber jetzt ist vorbei.
Wir sind verwirrt.
Das war Trek Talk. Leben mit Star Trek. Mit Sandra und Frank.
It's for the stars we come. We have begun to explore strange new worlds. To seek out new ways, fulfill all our days, second star and stray.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek.